Herzlich willkommen zu Gefühlt Gedacht, deinem Podcast rund um menschliches Erleben. Wir sind Julia
und Johanna und sprechen mit viel Herz und Offenheit über das, was sonst nur in unseren Gedanken bleibt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wir waren schon bei einem Thema eben gewesen.
Ich hab's noch nicht gecheckt.
Das ist nicht schlimm. Pass auf, wir machen einfach, ich leite es ein und dann, wenn du es nicht checkst, dann gucken wir weiter, was wir dann machen. Und zwar habe ich es vergessen.
Ja, geil.
Sehr gut. Wo waren wir eben? Kontextbasierte Missverständnisse. Übrigens, kurz kleine Auflösung. In dem Podcast davor haben wir darüber geredet, wie gut wir es immer schaffen, synchron zu sein. Und natürlich habe ich in der letzten Folge so ein bisschen das Thema Missverständnisse rausgearbeitet am Ende, weil es mir aufgefallen ist, dass das quasi der rote Faden der Folge ist. Und dann meinte meine Schwester am Ende, na, jetzt mache ich mal was total Cooles, worauf du auf keinen Fall kommst. Okay, das ist jetzt auch irgendwie blöd. Und hier, der Scherz war auf ihrer Seite, ich sag's euch, der Scherz war sowas von auf ihrer Seite, weil...
Tada!
Die Kartoffel. Genau. Ich hab's gelesen, ohne es gelesen zu haben. Wir haben schon wieder... Wobei, ja. Ich nicht ganz. Du hast, was hast du gesagt?
Kontextbezogene Missverständnisse.
Und ich habe kontextbasierte Missverständnisse gesagt. Also ja, ist aber, nicht ganz.
Das ist jetzt aber im Englischen Pea-Picking, ne? Also hier, das ist jetzt aber Erbsenzählerei.
Ja, die Goldwaage mag ich schon sehr.
Ja, okay. Ja, nee, also in dem Fall brauche ich die nicht so. Dann kannst du aber gern auf die Goldwaage legen. Und deinen
wird
auch Erfolg schmälern, aber du darfst ihn auch gerne bei dir lassen, den Credit an der Stelle.
Nah genug dran, ja, das Feld war da. Ich habe es einfach nur ausgelesen.
Ja.
Und ich, ehrlicherweise, ne, ich höre das immer überall. Und ich dachte mir immer so früher, hä, wovon reden die eigentlich alle? Da ist das Feld da und muss das auslesen. Und in meiner letzten Ausbildung hat dann der Dozent über diese vier Körper gesprochen und hat gesagt, dass das Bewusstsein quasi, dass man wissenschaftlich Nachforschung macht darüber, wo das Bewusstsein liegt. Weil man ist sich ja heute gar nicht sicher, wo das Bewusstsein verortet ist im Körper. Also man weiß, ne, dass der Verstand im präfrontalen Kortex sitzt, weil wir das eben messen können über das CT. Und man weiß über das Bewusstsein bis heute nicht, wo es sitzt, sondern man hat Theorien dazu und erforscht das. Und eine der Theorien ist, dass das Bewusstsein gar nicht in uns sitzt, also in jedem von uns, sondern dass das Bewusstsein etwas ist, in das wir alle uns einwählen können, quasi andocken können, in das wir alle, auf das wir alle Zugriff haben. Das ist, glaube ich, ein schönes Wort dafür. Auf das wir alle Zugriff haben können, weil es für uns alle verfügbar ist. Und deswegen ist es übrigens auch möglich, dass eben solche Dinge, wie dass du etwas schreibst und ich etwas schreibe und wir das Gleiche schreiben, insofern wir jetzt, ne, da beide Zugriff drauf haben in dem Moment und der eine das lesen kann und der andere das verfügbar macht, es lesbar macht, dass wir diese Übertragung möglich machen. Und ich fand das damals, damals ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, es ist Anfang des Jahres gewesen, hat das so krass, ich kann mich noch dran erinnern, ich saß dann, er hat das erzählt, ich dachte, ja, ist klar, ne?
Ja, nee, ist klar, ne?
Richtig.
Ich hat sie auch ganz ruhig und bin so, spür mal, was in mir passiert. Okay, ja, spannend, ja.
Also in mir hat das dann erzählt und dann hat er auch eine Geschichte erzählt über seine Mutter, dass er im Bett lag und seine Mutter ist älter als er und die hat, die braucht eine Hilfe, also die braucht die hat eine Frau, die ihr hilft zu laufen und sich zu bewegen. Also einen Aid, also eine, ich weiß gar nicht, wie man das auf, ja. Yeah. Also sie hat auf jeden Fall, genau, eine Hilfe, die bei ihr im Haushalt lebt und er war dort bei seiner Mama und hat
eine Pflegerin.
Danke. Genau, das ist die richtige. Und die Mutter hat die Pflegerin dann nachts, er lag im Bett und ihm war kalt. Und die Mutter hat der Pflegerin dann gesagt, dass sie ihm eine Decke bringen soll. Und er hat aber nie angerufen, er hat nie irgendwas gesagt, sondern er hat gesagt, das war, weil seine Mama ihn spüren konnte, mitbekommen konnte, im Bewusstsein auslesen konnte, dass ihm kalt war. Und deswegen hat sie dann nachts ihm die Decke bringen lassen. Und wenn ich dann so, nur ne, so in dem ersten Moment dachte ich mir so, aha, das ist so der Blick über den Tellerrand, der mich sehr stretcht, habe ich festgestellt. Das machte so eine.
Ja, ne, ist, also, jetzt wird es ein bisschen, jetzt glaube ich, steige ich aus. Und dann habe ich das Gedankenspiel aber zugelassen und gesagt, okay, was wäre denn, wenn ich mal diese Theorie annehme und einfach nur mit ihr spiele? Ich muss sie ja nicht zu meiner Wahrheit machen, aber ich darf sie mal existieren lassen und darf ihr Raum geben, um damit zu experimentieren. Um zu gucken, wo finde ich vielleicht in meinem Leben Beweise dafür, dass das potenziell möglich ist. Ja, und was soll ich sagen? Wir haben das gerade gehabt. Seitdem finde ich Beweise dafür, dass, ich weiß nicht, ob ich es über Bewusstsein erklären würde, aber dass auf jeden Fall irgendwas da ist, wo wir die Möglichkeit haben als Menschen. Vielleicht nicht jeder, vielleicht nicht zu jedem Zeitpunkt. Ne? Das ist wieder das, was wir hatten. Das ist ein bisschen, kommt das abhängig davon. Nicht jeder ist verfügbar dafür und nicht jeder will auch dafür verfügbar sein. Und das ist okay, so. Und aber wenn die Leute verfügbar sind, dass dann Menschen, die damit, die auch verfügbar sind, das irgendwo empfangen können.
Ja, sehr spannend. Ich habe jetzt gerade gedacht, das geht so für mich fast ein bisschen in dieses kollektive Bewusstseinsthema beziehungsweise auch Quantenphysik-Thema, oder? Ist das so?
Ich weiß nicht, was das für ein Thema ist. Von daher fällt es mir sehr schwer zu sagen, ja oder nein.
Ja, und da hört meine Kompetenz auch schon wieder auf. Also ich kann das so nennen.
Das sind Themen, die es gibt.
Genau, das sind Themen, die es gibt, die mir auch zum Beispiel damals in der Hypnoseausbildung, das hatten wir ja auch schon mal, wir hatten Experten in dieser Folge, Expertentum, quasi auch aufgekommen sind, wo es auch viel um Quantenphysik, Quantenheilung, wir sind quasi auch indirekt miteinander verbunden, Stellvertreterheilung zum Beispiel auch, also zum Beispiel auch das Arbeiten über einen anderen Menschen, um dann bei einem dritten Menschen, den ich nie gesehen habe, eine Veränderung zum Beispiel zu erzeugen. Das waren für mich alles so Dinge, die fand ich spannend zu hören. Ich habe da immer sehr aufmerksam auch zugelauscht, sage ich jetzt mal, mich aber nie damit weiter beschäftigt. Ich weiß gar nicht, warum das eigentlich in mir so ist. Ich glaube nämlich schon daran, dass es Dinge gibt, die nicht greifbar sind, die nicht sichtbar sind, die, wie soll ich sagen, die vielleicht auch nicht beweisbar sind, zumindest noch nicht.
Ja, genau.
Ja.
Danke. Das ist exakt der Punkt, den ich dann immer mache. Noch nicht.
Ja.
Ne, wir haben noch keine Möglichkeiten, das zu beweisen. Ich bin Naturwissenschaftlerin vom Background her. Ne? Also mein Hintergrund ist ja Naturwissenschaft. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, ich sag mal, wir wissen heute noch nicht, wo das Bewusstsein wohnt. So, also wir entwickeln uns ja auch weiter, wir forschen ja auch weiter. Entschuldige, ich glaube schon, dass es da irgendwann Möglichkeiten geben wird, das auch nachzuweisen.
Das könnte gut sein, ne? Also ich glaube schon auch, dass es da Möglichkeiten, dass sich Möglichkeiten entwickeln. Ob das dann die Möglichkeiten sind, die genau sowas dann nachweisen, das weiß ich nicht, weil da bin ich recht ergebnisoffen. Im Grundkern, dass wir aber noch nicht alle Tools haben, um Dinge greifbar zu machen. Das kann man ja mit diesem Beispiel, dass wir früher gedacht haben, die Welt ist eine Scheibe oder so, kann man das ja eigentlich auch ganz gut zeigen. Wir entwickeln uns weiter und auch unser Verständnis von der Welt, den Zusammenhängen und all dem, was darin existiert, entwickelt sich auch weiter. Also, dass das für uns irgendwann vielleicht eine Möglichkeit ist, solche Dinge auch zu beweisen, halte ich für durchaus möglich.
Ja. Und, pass auf, da kommt gerade noch was ganz, jetzt wird es noch ein bisschen größer, far out of reach maybe, also es wird vielleicht noch ein bisschen größer, nicht greifbarer, aber was, ich mache eine Kette auf und zwar, wir haben uns ja auch als Menschen von der Steinzeit bis jetzt weiterentwickelt, wir waren ja in der Steinzeit, haben wir eigentlich keinen präfrontalen Kortex gehabt, sondern der hat sich ja auch erst später, also jedenfalls nicht in der Dimension, wie wir ihn heute haben oder wie wir ihn heute nutzen. Das hat sich ja auch erst entwickelt über die Jahrhunderte hinweg. Und mit jeder auch Entwicklung im Außen kamen ja auch Entwicklungen, die im Innen vollzogen werden mussten, um ans Außen sich wieder anzupassen. Wir sind ja hoch anpassungsfähig. Der Mensch an sich ist hoch anpassungsfähig. Und vielleicht ist die Anpassungsleistung an eine Globalisierung, wo eben wir nicht mehr zum Nachbarn laufen können, weil der Nachbar uns vielleicht nicht mehr so wichtig ist wie jemand, der auf der anderen Erdscheibe wohnt. Weißt du, die Distanzen haben sich verändert und vielleicht ist das dieses, diese Verbindung, die wir jetzt entwickeln oder das Bewusstsein, was wir für diese Verbindung entwickeln oder die Fähigkeit, in diese Verbindung bewusst eintreten zu können. Ich weiß gar nicht, wie es, also mir fehlen die Worte dafür, merke ich gerade, das gut zu beschreiben, aber diese Verbindung zu, ist im Prinzip wie das Telefon abheben. Ne, so wie früher, ich habe halt jemanden angerufen, so mache ich das halt heute über mein Bewusstsein und nicht mehr übers Telefon. So in der Art ist es jetzt bei mir von der Vorstellung her. Weißt du, das ist, dass das so das nicht the new way of communication ist, aber dass das so ein bisschen, also nicht die neue Art zu kommunizieren, sondern dass das halt irgendwo die Möglichkeit ist, auch über große Distanzen Verbindung zu halten mit den Menschen, mit denen ich Verbindung halten möchte, um immer auch irgendwo da zu sein, ohne da zu sein.
Ja, ich meine, im Prinzip allein dadurch, dass ich gedanklich zum Beispiel jetzt bei irgendeiner anderen Person bin, ist es ja schon so, dass zumindest ich eben gedanklich, ne, also mit meinem Bewusstsein bei dieser Person gerade bin und mir vorstelle, vielleicht, was macht die Person gerade, wie geht's der Person gerade, ist alles okay, ne, wenn ich mich vielleicht sorge, weil da gerade irgendwie was los ist oder sowas, das auf jeden Fall schon. Ich glaube, diese Annahme von dir geht jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, aber ein Stück weit darüber hinaus, oder? Die würde ja dann quasi sagen, ich kann auch beeinflussen, was die andere Person tut oder denkt oder so?
Nee.
Oder nee. Ah, okay.
Nee. Also das war nicht in meiner Vorstellung. In meiner Vorstellung war es wirklich eher wie so eine Verbindung, die vorhanden sein kann, ohne dass man nebeneinander ist, wo man drauf zugreifen kann, wo ich drauf zugreifen kann oder die andere Person drauf zugreifen kann, um eben, ne, es gibt ja auch Eltern, die sagen, wenn die Kinder zum Beispiel, das ist jetzt wieder ein sehr krasses Beispiel, das ist das, was mir gerade dazu einfällt, ne, wo Eltern sagen, wo Kinder vermisst sind, oh, ich merke aber, dass sie noch am Leben sind. Und sich das ja auch bewahrheitet, selbst über Jahre und Jahrzehnte hinweg, wo alle anderen sagen, nein, die Person ist für tot erklärt worden und du musst dich damit abfinden, wo diese Personen immer sagen, nein, ich spüre das ganz deutlich, ich spüre diese Person.
Ja.
Und ich meine eher in dieser Richtung. Ne? Und dann vielleicht auch das, was wir eben hatten, mit dem wir können uns auch gegenseitig wie, ich will es nicht Nachrichten nennen, weil es keine... Es ist keine Nachricht im Sinne von, ich gebe dir eine Nachricht und du gibst mir eine Nachricht, sondern es ist lediglich ein, ich bin bereit oder ich mache das, was ich gerade erlebe, verfügbar, um von jemand anderem beobachtet zu werden. Das ist ja nicht, das ist das, was ich im Prinzip bei dir gemacht habe. Ne? Du hast es verfügbar gemacht, in dem Moment, in dem du quasi darüber nachgedacht hast, wie benenne ich das jetzt und was weiß ich was. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, an den Moment, bis ich eine Idee bekommen habe, was das sein könnte und habe sie ausformuliert. Das hätte auch was ganz anderes sein können. Aber das war der Impuls, der bei mir ankam, weil ich darauf gewartet habe, dass du irgendwas formulierst.
Ja, spannend. Ich merke, ne, das ist, glaube ich, dadurch, dass, wie du es auch schon sagst, uns ein bisschen die Worte dafür fehlen, gar nicht so einfach ist, das zu beschreiben, was auch jetzt in mir von einem Bild entsteht. Also ich habe irgendwie, du hattest das mit so einer Telefonleitung und irgendwie ist mein Gehirn da so ein bisschen hängen geblieben. In diesem Bild, dass es quasi wie so ein Signal gibt, was ich nach oben, mich irgendwie auch nach oben, keine Ahnung, nach oben sende und du dann so wie so mit der Hand so einmal das Signal einfängst und abhörst.
Ja.
Ja, ne, so, also irgendwie ist so dieses Bild hängen geblieben. Ja, das ist also super, super spannend. Ich weiß nicht, ob man das auch irgendwann beweisen können wird, dafür würde ich ja auch gerne mit meinem jetzigen Bewusstsein bitte, keine Ahnung, nochmal 1000 Jahre alt werden oder so. Und das vielleicht mitbekommen wollen. Da kommt jetzt wieder die Neugierde rein.
die bei mir sagt, hey, ich will das aber wissen, wie das weitergeht. Ich könnte mir nämlich leider vorstellen, dass unsere Zeit, zumindest in unserem jetzigen Körper, aber da kommt es auch sicherlich drauf an, was man glaubt, aber von meinem Glauben betrachtet, werde ich in diesem Körper auf jeden Fall das entsprechend nicht mitkriegen und wahrscheinlich mich auch im nächsten Leben, falls es dieses gibt, nicht daran erinnern, dass ich mir diese Fragen gestellt habe. Und das wäre eigentlich schade, weil das würde mich eigentlich interessieren, diese Fragen vielleicht dann auch noch in meinem jetzigen Körper und Leben beantwortet zu finden. Also es macht beides, ne? Es macht so eine gewisse Wehmut auf, so dieses, oh Mann, und das werde ich vielleicht nie erleben, dass wir sowas alles klären können und solche Fragen irgendwie beantwortet haben.
Also es bewiesen ist, meinst du?
Ja, mhm. Und auf der anderen Seite macht es in mir aber auch so einen, es macht mehrere Kanäle, das sind nicht nur die zwei. Also es macht auch noch zusätzlich auf, ich will's gar nicht wissen. So, das war also auch, das ist aber tatsächlich auch eher aus dem Frust heraus. So, okay, wenn ich es eh nicht wissen kann, ja, keine Ahnung, dann was soll ich?
Wenn ich es nicht beweisen kann, dann,
oh, Mann, Frust.
Okay.
Und dann kommt Resignation. Ja, dann halt nicht. So, ich werde es nicht wissen können. Und dann gibt es auch noch dritte Ebene, die ich gerade greifen kann. Und die sagt, das würde mein ganzes Weltbild erschüttern. Und irgendwie, das wäre ganz komisch. Dann weiß ich, was ist dann wirklich wahr? Was war? Da kommen wir zu der Frage, die dich immer beschäftigt hat. Die eigentlich so gar nicht unbedingt meine Frage ist. Interessanterweise kommt sie jetzt aber doch hier in diesem Kontext. Also hallo, kenne ich doch auch. Aber wenn es diese äußeren Orientierungen nicht gibt, wenn plötzlich alles auf den Kopf gestellt wird und vielleicht, warum es das vielleicht auch gerade noch in mir kommt, war, weil mein Gedanke noch ein bisschen weiter darüber hinausging, über das, was du gesagt hast, hinzu, da gibt es ja auch manche, die dann sagen, was ist, wenn unser Leben eigentlich nur eine Projektion ist, also wenn wir quasi wie so ein Hologramm, auch irgendwie Physiker, glaube ich, oder so, die solche Dinge untersuchen, wenn ich es richtig weiß, aber auch da bin ich nicht genug in der Materie drin. Ich glaube, weil ich sie auch aus Angst vermeide. Also
spannend.
Genau, ne, so dieses, boah, das würde mein ganzes Weltbild auf den Kopf stellen und was mache ich denn dann? Wow, also da hört meine Neugierde, interessanterweise wird sie da gebremst. Ich würde nicht sagen, sie hört auf, das wollte ich mich erst sagen, habe mich dann aber selbst schon unterbrochen während des Sagens. Sie wird eingegrenzt. Also sie wird ein bisschen weniger. Das ist dann so, das hört sich ein bisschen zu gefährlich an. Dann könnte ja auch morgen die ganze Illusion vorbei sein. Das wäre ja auch irgendwie doof. Nee, das lassen wir mal lieber so zu denken.
Das ist dein Horizont aktuell. Ist das nicht cool? Also, ich weiß, dass jetzt der Moment vielleicht, in dem du dich aktuell befindest, nicht so cool ist. Und ich von außen betrachtet, weil ich auch schon in der Situation war, in der du jetzt gerade steckst, kann dir sagen, es ist so cool, mal also ich fand es unglaublich bereichernd auch, zu merken, krass, das ist also die Grenze meines Horizonts. Das ist das, wo ich nicht mehr wirklich weitergehen möchte, weil, warum auch immer, ne? Weil mir was auch immer da ist, irgendwas hält mich ja da, wo ich das nicht mehr, auch nicht mehr reinlassen möchte, nicht mehr über Hypothesen nachdenken möchte, nicht mal mehr damit experimentieren möchte, nicht mal mehr merke, dass meine Neugierde reinkickt in einer gewissen Form.
Und da haben wir halt dieses ganz, also total ist super cool. Und was ich auch, warum das quasi so ist, es hat fast irgendwie was Überlebensbedrohliches. Also wenn alles nur eine Projektion ist, wenn wir alle nur ein Hologramm sind, wenn wir alle gar nicht wirklich sind, wenn wir alle nur eine Spielfläche von irgendwas Größerem sind.
Ja.
Das ist irgendwie, das ist wie die Bedrohung meiner Person. Das ist wie das Bedrohung meines Lebens. Das fühlt sich an, als könnte ich damit jeden Moment sterben. Was ja de facto eh schon so ist. Also ich meine, keiner sagt, ne? Ich könnte jetzt hier blöd gesprochen vom Stuhl fallen und auch einen Herzinfarkt erleben oder was auch immer. Könnte genauso passieren. Darüber,
unwahrscheinlich, aber möglich.
Unwahrscheinlich, aber möglich, genau. Und da, dieser Gefahr bin ich mir bewusst und ich glaube, mit dieser Gefahr habe ich gelernt, irgendwie zu leben, weil sie halt schon so immanent ist. Ne? Die ist schon irgendwie immer da. Das ist auch irgendwie, auch wenn man, oder auch wenn ich zumindest, mir das nicht immer bewusst mache, aber dass das Leben endlich ist, ist schon etwas, was mir durchaus klar ist. Und trotzdem dieses, da könnte sich eventuell etwas so an meiner Vorstellung von Leben, Welt, Weltsicht, Verständnis von, puh, wie nenne ich das eigentlich?
Ist mein Gefühl, was hochkommt, und das ist noch nicht ganz richtig, aber dieses Gefühl von, du hast ja jetzt gerade Interpretation, ne?
Ja.
Nimmst oder nicht. Du bist ja jetzt handlungsfähig und du hast das Gefühl, du bist der Schreiber deiner eigenen Geschichte. Du bist der Geschichts... Du bist dafür verantwortlich, was in deinem Leben passiert. Und wenn wir jetzt sagen, ungefähr, du bist eine Projektion von irgendwas anderem und es gibt den freien Willen gar nicht.
Mhm.
Was heißt denn das dann?
Ja.
Warum mache ich den ganzen Scheiß? Warum kämpfe ich dann überhaupt gegen irgendwelche Muster? Und warum will ich dann überhaupt Heilung? Und warum, ne, ich sag mal, warum dann Entwicklung und so weiter? Also das stellt diese ganzen, inklusive deines Jobs eigentlich auch und deines Berufes, vollkommen in Frage.
Ja, ich glaube, was es bei mir sogar noch mehr ist als das, was du aufgezählt hast, also ich gebe dir komplett recht und es geht in diesem Punkt sozusagen für mich ganz konkret auf die Thematik Freigeist. Ich bin dann kein Freigeist mehr. Dann bin ich ja gar nicht ich. Also dann bin ich ja gar nicht autonom. Dann bin ich ja gar nicht, also Autonomie ist mir ein unglaublich wichtiger Wert. Wer hat hier eigentlich Zugriff?
Ja.
Wer macht das eigentlich? Freundchen, lass das sein. Ich will autonom sein. Lass mich in Ruhe. Ich bin, hallo. Ich bin ich. Mach deinen Scheiß alleine. Also, wie gesagt, Autonomie ist so ein wichtiger Wert. Und wenn der bedroht werden würde, nicht ohne Grund, dass ich so lebe, wie ich lebe, ne? Ist das, glaube ich, das wäre für mich sowas ganz Fundamentales. Das wäre, deswegen, glaube ich, will ich da gar nicht hingucken, weil ich mich damit zu viel beschäftige. Uff, ich glaube, das würde so in meinen Grundpfeilern wackeln. Das hatten wir ja bei dir schon mal auch, so dieses Thema. Ah, das wäre aber auch nicht ein Wackeln, wo ich weiß, dass es dann irgendwie. Ja, wobei, vielleicht wäre das auch was Zweckdienliches. Werden Sie Live-Zeuge, wie Frau Jung nochmal ihre eigenen Überzeugungen überprüft und feststellt, dass wir in jeder Scheiße doch was Schönes finden und dass vielleicht das auf die Aufgabe von Autonomiebestreben und dem Freigeisttum auch eine spannende Entwicklung beinhalten könnte, die dann sehr gewinnbringend.
Wie viel ist davon freier Wille? Wie viel ist von dem Autonomiebedürfnis und dem, dass du der Freigeist bist, frei gewählt? Das ist jetzt sehr philosophisch.
Let that sink in, würde ich im Englischen jetzt sagen. Also lass das mal tiefer rein. Das ist jetzt nichts, wo ich, glaube ich, ganz schnell drauf antworten möchte. Ich glaube nicht, dass es die Möglichkeit gibt, ganz unabhängig von jeglichem äußeren Einfluss zu sein. Das ist meine persönliche Überzeugung. Das bedeutet, natürlich habe ich Einflüsse, die im Außen dazu geführt haben, dass ich ein solches Bedürfnis vielleicht mehr oder weniger habe. Jedoch bin ich als erwachsene Person diejenige, die entscheiden kann, ob ich das so weiterleben möchte oder nicht. Und ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt Prägungen in mir, die sicherlich auch nicht durch mich in dem Sinne initiiert wurden, so möchte ich es vielleicht mal sagen, die aber heute eine ganz bewusste Entscheidung für mich darstellen, genau so leben zu wollen. Und jetzt kann man natürlich sagen, bist du vielleicht nur noch nicht an dem Punkt, wo du bereit bist, das loszulassen, das Alte, was du geprägt bekommen hast. Ja, möglich. Für mich persönlich kann ich nur mal sagen, ich kann nur das tun, was sich jetzt eben gerade richtig und stimmig anfühlt. Es kann sein, dass ich in 20 Jahren schlauer bin und dass ich in 20 Jahren zurückgucke und sage, ach nee, hätte ich doch mal anders. Hätte ich doch mal früher weniger Freigeisttum und mehr so gelebt. Aber jetzt und
in der Reflexion sieht immer alles anders aus.
Wir leben das Leben vorwärts, aber wir verstehen das rückwärts. So ist es.
Ja.
Ja.
Und das ist wirklich... Auch wenn ich hasse diesen Spruch, gell? Ich sag's dir, wie es ist. Ich hasse diesen Spruch. Ja, weil der.
Ja!
Ich finde den frustrierend.
Ja, verstehe ich.
Ich finde den wirklich frustrierend, weil ich mir denke, aber ich würde es, ne, da kommt vielleicht auch der Teil in mir, der es gerne vorhersehen wollen würde.
Mhm.
Ich würde es gerne
kann ich
auch.
Vorher schon schlauer
ja,
sein?
Ja. Ja, warum ja. nicht?
Warum geht das denn nicht?
Und auf der anderen Seite überlege ich jetzt gerade, pass auf, das kommt neu rein. Deswegen überlege ich jetzt gerade bei meinen Bildern, das ist das, was ich davor in der Folge gesagt habe, ist es schon so, dass ich mich hinsetze und anfange und nicht weiß, wo es hinführt. Und am Ende ist es total cool und ich freue mich immer total über das Ergebnis. Und ich hätte es aber nicht so planen können. Mhm. Also vielleicht ist es auch gar nicht gut, weil durch das, was wir verstehen, limitieren wir uns ja auch in dem, was das Ergebnis ist.
Mhm. Ja. Ja, mag ich sehr den Gedanken. Ja. Es ist so ein bisschen, wir hatten das vorhin in einem, bevor wir quasi hier angefangen haben, heute auch mit der Podcast-Aufnahme, haben wir ja auch darüber gesprochen, wie deine Reise war und wie du das so erlebt hast. Und ich habe jetzt irgendwie gerade so dieses Bild von mir, wenn ich auf der Reise immer ganz konkret plane, was ich alles tun möchte, ne? Also wenn ich alles schon weiß im Vorfeld, da will ich hin, zu der Sehenswürdigkeit, das will ich unternehmen und so weiter, dann gehen mir vielleicht die schönen Punkte, die noch so drumherum liegen, die ich eigentlich auf dem Weg hätte vielleicht entdecken können, gehen mir vielleicht verloren, weil ich sehr zielgerichtet bin. Ähnlich wieder wie mit diesen Scheuklappen beim Pferd, das ist jetzt ein bisschen anderer Kontext, aber vom Bild her passt das dennoch hier rein, finde ich. Ne? Also dass wir irgendwie so ein bisschen weniger erlebnisoffen sind und mehr fokussiert auf das, was wir halt erreichen wollen, mehr zielorientiert sind. Und ich glaube, dass deswegen es auch gar nicht so gut wäre, vielleicht vorher schon den konkreten Plan zu haben und dadurch vielleicht auch sich Erfahrungen zu berauben, die ja doch auch anderes zeigen könnten. Weißt du, wie ich meine? War das verständlich?
Total.
Ja, ja. Okay.
Ja, voll.
Mhm.
Exakt. Und so lustig, weil ich lebe mein Leben in großen Teilen schon genau so. Und es gibt aber noch 1-2 Bereiche, wo ich immer noch das Gefühl habe, dass ich gerne eine Vorausschau hätte, um es planbar zu machen, um es kontrollierbar. Es geht um Kontrolle. Es geht um Kontrolle.
Verdammt noch eins. Da bist du schon wieder, du blöder Sack.
Ja.
Herrlich. Ja.
Ja, da ist er wieder. Kontrolle. Ach ja. Kontrolle ist gut. Kontrolle ist, ne, ich weiß, es hat alles so auch seine positiven Sachen. Und trotzdem ist es schon so, dass ich merke, dass Kontrolle was ist, was mich persönlich häufig eher blockiert, als dass es mich, oder nicht blockiert, ne, aber es verhindert, dass gewisse Dinge für mich möglich werden.
Ja.
Ne, dass ich gewisse Dinge mache, weil ich einfach mal probiere.
Ja.
Weil ich nicht weiß.
Loslassen.
Ja.
Go. Ja.
Ja. Mhm. Weil ich nicht weiß, wie der Ausgang ist.
Mhm.
Weil es unvorhersehbar ist. So.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr nachvollziehbar.
Ja.
Glaube ich, viele Menschen. Also, ich kann von mir sprechen, inklusive mir. Ja.
Ja. Und parallel dazu ist aber super interessant, dass zum Beispiel solche Gedankenexperimente mit diesem, ne, wo ist das Bewusstsein, wenn das außerhalb von uns ist, und für mich ist es auch irgendwie immer oben, frag mich nicht warum, aber auch ich sage, ich schicke es nach oben.
Witzig.
Ja, ja, keine Ahnung warum. Bei mir ist das in so einer, wenn ich es malen müsste im Comic, dann wäre es auch irgendwie so über uns auf einer anderen Ebene. Mhm. Wenn ihr es sehen könnt, wie in so, aber unter den Wolken. Und jeder hat so seine persönliche Signatur und du kannst dann auf die verschiedenen Signaturen von den Menschen zugreifen. Deswegen kriege ich nicht alles, sondern nur von denen. Naja, das würde jetzt zu weit gehen von der Erklärung her, aber so an sich stelle ich mir das vor.
Jule, vielleicht malst du es einfach als Bild.
Ja. Nein, das ist, ich glaube, wir hatten das tatsächlich sogar auch schon mal. Kennst du noch diese Telefonschaltzentralen von früher, wie Telefon früher verbunden wurde?
Mhm.
Dieses, da sind diese ganzen Steckerleisten und da saß tatsächlich jemand manuell und du hast gesagt, wen du anrufen wolltest, und der hat dich dann manuell quasi mit dieser Person verbunden, so ein bisschen daraus abgeleitet, aber halt in neumodern, und es steht irgendwie nur eine IP-Adresse oder sowas neben der Nachricht und so. Also es ist eine Verknüpfung aus all dem, was ich schon kenne an Bildern und was neuem hinzugedichtet. Das lasse ich zu. Auch wenn das unfassbar unkontrollierbar ist eigentlich. Ne? Und was heißt es eigentlich, wenn ich das zulasse? Und für mich, wie gesagt, ich gehe ja aktiv eigentlich in einer gewissen Form gerade auf Suche nach, guck mal, da ist jetzt auch wieder da gewesen. Ich habe nicht umsonst in der Folge davor ja auch Leute gesagt, guckt mal, was für einen Ausschnitt seht ihr? Seht ihr vielleicht sogar diesen Ausschnitt? Ne, könnt ihr, wir schicken es euch
mit der Eule, meinst du?
Könnt ihr, genau, könnt ihr es auslesen. Weil ich das schon interessant finde. Als, ne, so. Einfach als Experiment, damit rumzuspielen, finde ich super interessant.
Ja. Ich habe mich jetzt gerade, ich hänge gedanklich noch ein bisschen, glaube ich, in der Frage, was sind denn die Dinge, kannst du es für dich benennen, die für dich, also weil ich würde dir unterstellen, so, jetzt kommen fünf Gedanken gleichzeitig rein, dann wird es manchmal ein bisschen...
schmeiß mal.
Also, einen Moment, lass mich nochmal sortieren. Mein Gedanke hängt noch bei einer wichtigen Frage. Die Frage, die ich mir stelle, das hört sich ganz unauthentisch an. Die Frage, die ich mir stelle, ist, über welche Punkte du sprichst, wenn du sagst, dass du ein hohes Kontrollbedürfnis da eigentlich erlebst. Denn, jetzt Begründung, weil, also ich erlebe dich ja schon so, dass du viel innere Sicherheit mittlerweile aufbauen konntest und dadurch in vielen Momenten nicht mehr diese äußere Kontrolle, diese äußere Sicherheit brauchst für innere Sicherheit. Deswegen fände ich es jetzt total spannend, was sind denn das, also falls du es teilen magst, ne, was sind denn das für Themen, bei denen das Kontrollbedürfnis noch höher ist als in den Themen, die jetzt für dich mittlerweile kein Thema mehr sind?
Oh.
Weißt, was ich meine?
Ja, ich überlege gerade. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es einen Themenspezifikum gibt, also ob es einen Themenbereich gibt, in dem es speziell so ist. Sondern als du geredet hast, dachte ich mir, dann immer, wenn es zu viel, zu groß, zu überfordernd wird. Ich glaube, gefühlt kommt Kontrolle immer genau dann, wenn ich das Gefühl habe, es nicht mehr halten zu können.
Und du sagtest ja, also vielleicht als Zwischenfrage da rein, du sagtest ja, dass du manche Dinge gerne schon vorher wissen wolltest, wie sie dann zum Beispiel ausgehen. Und ne, hattest das quasi so gelabelt mit dem Wunsch eigentlich nach Kontrolle, um es halt eben vorher zu wissen, weil du es nicht erst im Nachhinein verstehen möchtest, sondern eigentlich gerne schon im Voraus verstehen wolltest und wissen wolltest.
Das war ein Gefühl. Das war kein, dazu gab es keine konkrete Situation, das war ein Gefühl, was in dem Moment entstanden ist.
Ah ja.
Bin mir auch nicht sicher, ob das nicht eine alte Gefühlsspur ist, die, deswegen habe ich jetzt gerade ganz bewusst die neuen Dinge, also ich bin mir nicht sicher, ob nicht dieses alte Kontrolle, Frust, dadurch, dass ich es nicht kontrollieren kann, ob das nicht das alte ist. Und das neue, und dafür habe ich jetzt gerade wieder Evidence quasi oder Beweise mir selber auch gelegt, warte mal, die Geschichte, die ich mir über mich erzähle, nämlich, dass ich Kontrolle brauche und dass ich frustriert bin, wenn ich keine Kontrolle habe, stimmt die überhaupt noch? Weil die Beweise, die ich aktuell in meinem Leben finde, sagen eigentlich nein.
Okay, verstanden. Siehst du, weil ich hatte jetzt, und ne, Assoziation, Kontext, da haben wir es wieder an der Stelle. Bei mir ist irgendwie automatisch dieses Bild angegangen, so stelle ich es mir halt vor, wenn ich Elternteil wäre, dass ich wissen wollte, was mit meinen Kindern zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Entscheidung XY treffe, sei es zum Beispiel, keine Ahnung, auf welche Schule, ne? Das beschäftigt ja auch irgendwie viele jetzt gerade ein Thema Einschulung, aber auch Thema weiterführende Schule oder welche Hobbys, ne? Also welche Möglichkeiten biete ich sozusagen meinem Kind in der Freizeitgestaltung und dass ich da manchmal vielleicht gerne wissen wollte als Elternteil, wenn ich jetzt XXX so entscheide, dann kommt XXX am Ende raus, ne? Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da so bei vielen Eltern eben auch diesen Wunsch gibt, da so eine gewisse Sicherheit oder so ein gewisses Vorwissen einfach zu haben, was dann wirklich am Ende rauskommt.
Ja.
Ja. Deswegen, dieses Bild ist bei mir. Nee, auch voll gut.
Nee, das ist, also ich kenne das unfassbar gut. Ich weiß, dass ich, ich wüsste gar nicht mehr, wie lange das, also es war sehr, sehr, sehr lange. Hat es bei mir auch angehalten, dass ich mir immer dachte, wenn ich das jetzt mache, ist das dann, ne, vor allen Dingen provoziere ich dann damit, dass das und das passiert. Bei mir war immer ganz wichtig, dass eine sichere Bindung da ist. Und wenn ich dann das und das Verhalten habe, ich mich meiner Tochter gegenüber so und so verhalte, riskiere ich dann, dass die sichere Bindung kaputt geht dadurch. Das war immer für mich so ein riesengroßes Damoklesschwert eigentlich, wenn du willst. Und ich habe mittlerweile für mich akzeptiert und verstanden, dass selbst wenn ich die eine, wenn mein Verhalten, ich sag mal, so ist, wie mein Verhalten ist, kann es sein, dass die eine Person, meine Tochter, daraus sich einen Glaubenssatz strickt, wohingegen eine andere Person daraus keinen Glaubenssatz entwickelt. Und das ganz viel auch damit zu tun hat, wie die individuelle Perspektive auf die Situation ist und gar nicht so, also natürlich, dass ich einen Einfluss darauf habe. Ne? Das heißt, wenn ich gar nicht erst eine kritische Situation kreiere, dann kommen wir gar nicht erst in das Thema rein. Und ich bin aber auch ein Mensch und es wird und es ist okay, dass es kritische Situationen gibt, weil die gehören zum menschlichen Erleben mit dazu. Und auch sie darf lernen, mit eben ihren Gefühlen umzugehen und auch ihren Frustrationen. Und, wir hatten das wirklich mal, dass, also mich fragen das auch Freunde, fragen mich, wenn wir jetzt irgendwo hingehen, was wir tun werden im Sommer, was sagen denn dann deine Kinder dazu? Ne, die haben halt auch Gedanken dazu und Gefühle, so wie ich Gedanken und Gefühle dazu habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich dazu neutral bin, sondern die haben genauso wie ich auch Empfindungen diesbezüglich. Und die dürfen die einfach haben. Wir hatten das vorhin mit dem, wie lange dauert eine Emotion? Und auch da, dass das einfach da sein darf. Ich sag mal, wir sind aus Amerika hier rübergekommen. Die beste Freundin meiner Tochter ist weiterhin in Amerika. Die telefonieren regelmäßig und sie vermisst sie. Und es gibt regelmäßig Momente, wo sie einfach traurig ist. Das macht mit mir aber nichts. Also ich habe nicht das Gefühl, deswegen eine schlechte Mutter zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Fehler gemacht habe, wieder hierher gegangen zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verändern müsste, sondern das ist einfach, das gehört zum Leben für mich dazu.
Oh, so schön. Ja. Du beziehst es halt nicht auf dich, ne? Also es ist halt einfach ihr Gefühl und das ist ja auch sehr nachvollziehbar, wenn man eine Freundin vermisst und da generalisiere ich jetzt, weil ich glaube, das ist ein sehr nachvollziehbares Gefühl für die meisten Menschen, dann ist das einfach traurig. Also wenn wir eine Person vermissen, und das kann jetzt eben sein, dass die Person nicht mehr so nah an uns lebt oder es kann sogar sein, dass die Person gar nicht mehr lebt. Ich meine, davon kennen es wahrscheinlich die meisten sogar auch. Das macht natürlich traurig und betroffen.
Ja. Und es kommt immer mal wieder hoch. Ne, das ist nicht ein, jetzt lass es doch mal gut sein, jetzt ist ja genug. Nein, es ist nicht genug. Es kommt immer mal wieder. Das ist, die Dinge kommen halt immer mal wieder hoch. Die werden durch irgendwas im Außen vielleicht, man spricht immer so schön von diesem Trigger, ne? Also irgendwas im Außen erinnert dich eigentlich an diese Person vielleicht sogar. Und dann kommt das wieder hoch. Vielleicht sogar was Positives, was Schönes, ne? Das gibt es. Es gibt auch schöne Erinnerungen, die hochkommen. Total. Und dann freut man sich und im nächsten Moment ist man traurig, weil die Person nicht mehr da ist. Also,
weil man diese schöne Erinnerung jetzt gerade nicht ausleben kann mit der Person.
Ja,
so.
Genau.
Ja.
Und das hat halt alles, das ist einfach alles da. Und ich weiß nicht, für mich ist das, deswegen muss
das quasi
so kontrollieren.
Ja, es hat nichts mit dir als Mutter zu tun und vielleicht auch da dieses, sie darf es auch lernen auf dem Weg. Die Erfahrungen, die uns begegnen, werden uns etwas mitgeben, ob das jetzt angenehm oder unangenehm ist, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber im Grundkern werden wir eine Erfahrung machen, wir werden dann um eine Erfahrung reicher sein und das ist ja auch eine Art von Reichtum, das ist ja auch ein Schatz, aus dem wir dann profitieren können.
Ja. Und anders ist es übrigens, das ist jetzt in unserem Familienkreis so, anders ist es übrigens, wenn wir draußen sind oder wenn, ich sag jetzt mal, auch die Großeltern dazukommen, bei mir nochmal mehr Einflüsse auch mit dazukommen und ähnliches. Dann merke ich schon, dass ich manchmal doch mehr, manchmal weniger das Bedürfnis habe, meine Kinder kontrollieren zu wollen in ihrer emotionalen Abreaktion und muss mich da schon auch selber sehr, mein Erwachsenenverstandsanteil sehr, sehr, sehr bewusst aktiviert halten, um nicht in irgendwelche alten Muster zu rutschen, ehrlicherweise. Um nicht in irgendwie jetzt ist mal gut, komm, jetzt ist mal gut. Ne, so auch in diese Gedanken,
ja.
in diese Gedankenmuster zu rutschen. Aber was stellt sie sich jetzt so an? Das ist schon.
Jetzt stell mal dein Gefühl schnell ab, damit
ja,
es hier.
Ja. Damit es hier wieder funktionieren kann. Also so, ne? Das, was sonst in unserem, ich sag mal, in unserem Familienumfeld, wenn wir jetzt nur wir vier sind, eigentlich, oh, ich sag mal, in 98% der Fälle nicht mehr da ist.
Mhm. Kommt dann das ist, in
genau,
in
das
Kontext
kommt, wenn wir draußen und im Kontext, genau, vor allen Dingen mit Familie sind, ist es schon nochmal herausfordernder, auch da meine Linie auch zu halten, die ich gerne halten möchte.
Ja, das glaube ich. Ich habe jetzt eben gerade auch an ein Video gedacht, was ich die letzten Tage, glaube ich, irgendwann mal gesehen hatte. Da ging es auch um das Thema, dass die Großeltern, so wurde das als Sketch so ein bisschen dargestellt, dass die Großeltern irgendwie sagen, ja, na, sowas gab es ja bei uns früher nicht. Bei uns früher hat man brav am Tisch gesessen und gegessen oder ne, solche Aussagen quasi kommen und wo dann die Person in dem Video recht klar darauf reagiert und sagt, naja, früher hat man Kinder auch schreien lassen, bis sie quasi vor Erschöpfung eingeschlafen sind und aufgehört haben zu schreien und hat sie quasi mit den ganzen Emotionen, die da so waren, einfach alleine gelassen. Das heißt, die Kinder haben nicht gelernt, sich selbst zu regulieren, sondern sie haben einfach gelernt, es gibt einfach niemanden, der mir hilft. Und diese Hilflosigkeit hat dann häufig zu einer Überanpassung geführt. Ich fand die Hypothese sehr, sehr spannend. Im Grundkern, also dieses nicht, also schreien lassen, ist ja auch therapeutisch mittlerweile genau das, was wir nicht mehr empfehlen. Bitte nicht Kinder einfach schreien lassen, bis sie vor Erschöpfung einschlafen oder bis sie einfach einschlafen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist so das, was du jetzt beschreibst, dieses auch ein Stück weit zu sehen, für die Kinder verfügbar zu sein. Und trotzdem, und das ist vielleicht das, wo sich ja manche, wenn es dann ums Thema bedürfnisorientierte Erziehung geht, so ein bisschen stören. Das heißt ja nicht, dass wir dann trotzdem alles den Kindern recht machen. Ne?
Oder alles liegen lassen deswegen. Ne, ja, das musste ich auch lernen. Mhm. Platz machen für eine Emotion heißt nicht, dass ich alles stoppe, was ich gerade getan habe.
Ja.
Und meinem Kind jetzt erkläre, warum es die Emotion hat und wie es da am besten rauskommt. Also ganz viel, was ich zumindest beobachte, ist dieses, okay, wir lassen es nicht mehr schreien, weil wir reden jetzt auf es ein, bis es aufhört zu schreien. Und ich bin dann immer denke, ja, das ist auch nicht hilfreich. Also, das ist schon hilfreich, weil du bist da, aber ich verstehe, warum das dann als schwierig in einem Alltag empfunden wird, weil du kannst halt nicht permanent pausieren, weil dein Kind, ich sag's jetzt mal, eine Emotion hat, das bei Kindern ja einfach sehr häufig vorkommt.
Mhm.
Sondern
bei uns eigentlich allen, wenn wir mal ganz ehrlich sind und sie spüren.
Ja.
Auch bei uns Erwachsenen sind Emotionen
nur das,
in vielfältiger Weise ausgeprägt.
Genau, nur dass Kinder halt relativ schnell in Überforderung reinkommen und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wohingegen ich als regulierter erwachsener Mensch schon mit einer Aktivierung umgehen können sollte, bevor es in Überforderung reinläuft. Aber ja, auch da definitiv.
Mal besser, mal schlechter, würde ich sagen, aus der Selbst- und Fremdbeobachtung.
Ja.
Aber ja, im
Voll.
Grundkern wäre das natürlich wünschenswert. Ja.
Und was mir wichtig ist, noch hinzuzufügen, es hat nicht mal unbedingt was damit zu tun, wie ich sag mal, unsere Eltern jetzt mit uns umgehen, also mit meinen Kindern umgehen oder wie unsere Familie mit den Kindern umgeht, sondern es ist mein Gefühl, was verhindert, dass ich vollständig so das ausleben kann, wie ich es gerne ausleben möchte. Ne? Also es ist nicht, dass ich gesagt bekomme, das ist ja scheiße. Also ich kriege nicht das Feedback von außen, was bei anderen, da habe ich gehört, dass es bei anderen schon sehr, sehr krass der Fall ist, dass die schon sehr, sehr, ne, das, was du jetzt gesagt hast, bei uns früher hat man das nicht anders gemacht oder hat man das anders gemacht und wir sind auch groß geworden. Das sind ja auch, das ist ja auch Resonanz, die von den Familien kommen, die jetzt in unserer Familie nicht der Fall sind. Nur ich weiß ja, was bei uns Standard war. Ich habe ja dieses Gefühl von, ne, ich war hier ja mal Tochter, ich weiß, was hier die Regeln sind, ich weiß, was hier die Standards sind und so weiter und so fort. Und da merke ich, dass immer dieser Zwiespalt auch, okay, ich weiß, was die Regeln waren, aber ich habe jetzt meine eigenen Regeln, ich bin jetzt erwachsen, aber irgendwie bin ich halt auch noch Kind. Also, dass dieser Konflikt eher in mir ist.
Rollendiffusion.
Ja, danke. Auch. Ja, exakt, das Wort trifft es zu 100%. Das ist mehr das Thema, wie das mir irgendwer vom Außen sagen würde, dass du da machst, ist aber scheiße. Um es mal platt auszudrücken.
Ja, ja. Das ist so eigentlich auch ein Stück weit so der eigene Anspruch an sich
dem vielleicht diesem alten Rollenbild auf der einen Seite gerecht zu werden, aber auch auf der anderen Seite dem neuen Rollenbild, was man sich ja selber auch ausgesucht hat, gerecht zu werden. Ist es das?
Ja, vielleicht, also ne, jetzt wo du das nicht sagst, es trifft es zum Teil. Es ist definitiv ein Teil davon, weil wenn ich überlege, ich war ja, bevor ich Kinder hatte, war ich ja diejenige, die auch gesagt hat, oh, die Eltern haben ihre Kinder nicht im Griff. Ne? Also bei mir, ich habe ja wirklich über andere Menschen, über Kinder solche Aussagen getätigt, wo ich heute mir denke, wer warst du eigentlich damals?
Ja, damit kannst du dich so gar nicht mehr identifizieren.
Null, nicht mal ansatzweise, aber daher kam ich. Das ist was ich auch immer mal wieder mir selber vor Augen halte, wenn ich einem schlechten Moment, in einem dunklen Tag da sitze und mir denke, ah, es funktioniert alles gar nicht. Dann denke ich mir so, kurz, stopp. Ne? Lass uns mal schauen, wo bin ich gestartet? Und ich bin da gestartet. Ich war,
ja,
ich habe Kinder nicht gemocht, ehrlicherweise, bis ich selber welche gekriegt habe.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Ich fand die laut, ich fand die aufgedreht, ich fand die schrecklich und jetzt habe ich selber so laute, aufgedrehte Kinder da und finde es total toll, weil die mein Leben unglaublich bereichern und ich endlich verstanden habe, dass das, was mich getriggert hat die ganze Zeit, eigentlich die Lebensfreude der Kinder war, die ich schon lange nicht mehr empfunden hatte.
Wow.
Ja. Zum Thema Kontrolle und so, ne? Wie kontrolliert ich gewesen bin, um all das zu halten in mir.
Ja, und ja, nicht nach außen zu tragen, auch zum Beispiel überschießende Freude zum Beispiel, ne?
Ja.
Mal ein Deckeln von Emotionen und bis zu dem Maß, wo eigentlich gefühlt alles nur noch so numb ist und alles nur noch so betäubt quasi sich anfühlt.
Ja.
Ja, und dass man das dann natürlich auch neiden kann, weil das haben Kinder natürlich weniger, ne? Also, die haben nicht alle, aber
ja,
viele tatsächlich.
Psst.
Ja. Ja, jetzt sei doch mal ein bisschen leiser. Jetzt mach doch mal hier nicht so eine Welle. Jetzt sei mal hier nicht so kindisch, ja? Julia. Naja,
ja.
Fand ich auch eine schöne Selbsterkenntnis und vielen Dank auch für die Offenbarung an der Stelle. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du das hier in diesem Rahmen teilst. Aber genau das schätze ich auch an unserem Podcast tatsächlich sehr, dass wir über die verschiedenen Bereiche und teilweise auch ähnlichen Bereiche unseres Erlebens sprechen können, die vielleicht für viele da sind. Ne? Wie gesagt, ich überlege gerade, wie frame ich das hier eigentlich. Aber die grundsätzlich häufig im Verborgenen bleiben und die vielleicht dann eben auch gerade nicht so in die Öffentlichkeit rausgetragen werden. Und so eine Aussage zu bringen, fand ich jetzt gerade sehr stark von dir, dass du eigentlich Kinder deswegen nicht gemocht hast oder vermeintlich nicht gemocht hast, weil sie etwas gelebt haben, was du dir selbst ein Stück weit verboten hast. Und ich glaube, da hinzukommen, das ist halt üble Kompetenz. Sowas, ne, erstmal zu formulieren, das ist dann der nächste Schritt, aber erstmal überhaupt dahin zu kommen, das zu verstehen, was ist das eigentlich? Was ist das, was ich daran so ablehne? Chapeau.
Ja, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, ne? Das hätte ich dir damals auch nicht sagen können, dass das mein Thema war.
Ja.
Das kann ich dir auch heute erst mit Abstand und in der Reflexion und nach, weiß ich nicht, 8, 9 Jahren yes, ne, so sagen.
Und wie schön ist auch das, ne? Das hattest du vorhin in dem anderen Kontext auch gesagt, aber wie schön ist eigentlich auch das, dass wir genau das jetzt im Nachhinein erkennen können.
Ja.
Dass wir es nicht vorher schon gewusst haben, sondern dass das jetzt eigentlich so eine Selbsterkenntnis ist, die sich für uns jetzt nach diesem Prozess zeigt.
Und auch da fällt mir gerade auf, ich hätte niemals, hättest du mich gefragt, was für eine Mutter wirst du?
Ja.
Hätte ich dir niemals gesagt. Also mit 30 hätte ich dir gesagt, dass ich die Corporate Leiter ganz schön hochklettere, dass ich die jüngste Managerin werde und so weiter und so fort. Ja, und hier sitze ich. So.
Hallo.
Ja. Nee, raus aus dem ganzen System. Ihr könnt mir alle mal Buckel runterrutschen. Ich lebe mein Leben so, wie ich will.
Ich glaube, Jule, darüber könnten wir echt auch nochmal eine Folge machen, weil ich weiß nicht, ob den Zuhörenden, also ich glaube, es gibt natürlich Zuhörende, die kennen dich. Es gibt aber vermutlich auch mindestens mittlerweile genauso viele Zuhörende, die dich vielleicht noch nicht kennen oder ne, die generell auch über uns recht wenig wissen, weil wir ja mehr oder weniger in die Themen reinspringen und dann immer mal so selektiv hier und da so ein bisschen was von uns erzählen und dann aber auch wieder aufhören und dann wieder abbiegen, so. Ich glaube, da tatsächlich mal einzusteigen, so ein bisschen mehr deine Biografie und ein bisschen mehr deine Entwicklung und was hat dich da überhaupt hingebracht und so. Ich fände es total spannend, wenn du es machen wolltest. Also ich hätte total Lust drauf. Weiß nicht, bist du offen für sowas?
Ja, können wir gerne machen. Also, ne?
Ja?
Siehst du, bei mir kommt da dann immer sofort der Gedanke, ja, aber wen interessiert das denn? Also tatsächlich, da ist bei mir der,
Ah, siehst du,
das, was du
spannend.
davor in der Folge hattest mit dem
Ja.
Laberababa-Podcast. Und dann denke ich
Ja.
mir, meine Biografie, für wen ist die eigentlich interessant? Das ist doch viel interessanter, ne, wenn man das, wenn das jetzt wie eben so einfließt und man vielleicht das auch auf sich, ja, transferieren kann. Das ist doch viel interessanter, wie wenn ich da meine Biologie, also meinen Lebenslauf runter. Also ich würde ihn ja eh nicht runterrattern, aber du weißt, was ich
Genau.
meine, hoffentlich,
Danke.
ne? So.
Ich wollte den Gedanken noch fertig führen lassen, habe aber mich mehrfach schon jetzt zurückgenommen. So dieses, ich will da eigentlich eingreifen. Stopp. Warte mal, Jule. Stopp. Lass das. Schluss. Aus.
Ja, dann erzähle ich dir meinen Lebenslauf, den du ja schon kennst, weißt du? Das ist irgendwie, fühlt
Ja.
sich, also es fühlt sich komisch an für mich, aber ich bin natürlich offen, mich diesem Experiment hinzugeben. So.
Vielleicht, und das könnte halt das Spannende sein. Also erstens, ich will nicht deinen Lebenslauf haben. Also natürlich interessieren mich schon auch so ein paar Knackpunkte. Vor allem, weil ich halt einfach auch weiß, sowas ist, ich sag jetzt mal, entwicklungsmäßig auch so von außen mit betrachtet abgelaufen. Und das eben auch in dieser Kombination. Also ich glaube einmal so, wenn das für dich fein ist, sozusagen das Außenbild von mir, die Außenwahrnehmung, und dann aber auch sozusagen die Innenwahrnehmung und ab wann hat sich da eigentlich was verändert? Wann gab es da für dich so bewusst auch irgendwie einen Shift? Oder war der überhaupt bewusst? Oder ist das eigentlich alles erst im Laufen passiert? Na, man darf nicht vergessen, Ingenieurin, ne? Also Maschinenbauingenieurin, zu jetzt hier heute sitzen, so wie ihr sie erlebt. Ich finde das ist schon eine Entwicklung. Und dafür, wie gesagt, also ich würde mir dafür gerne Raum und Zeit nehmen, wenn du
Ja.
drüber sprechen magst, aber nicht im Sinne von jetzt bitte bereite deinen Lebenslauf vor und in welchem Jahr ist übrigens das gewesen? Ah ja, und wie ging es dann nächstes Jahr weiter? Ah ja, dann hast du den Abschluss gemacht. Alles klar, wie hast du das dann da gemacht? Sondern ein bisschen so, wie ihr uns
Bisschen
kennt.
anders. Ja.
Hier und da angefangen und vielleicht dann irgendwann noch zum Punkt gekommen.
Ja. Die Naturwissenschaftlerin, und jetzt redet sie über Bewusstsein und über, wir tappen in irgendwelche Felder rein und du kannst lesen, was jemand anders denkt und so, ne?
Ja. Ja, genau. Tada! Ja,
Um einen
auch das.
Regenbogen aufzumachen.
Auch das. Ja, ich glaube, für mich ist es
Daher
eher so
kam
die
sie ja am
Transformation
Anfang.
von jemandem. Ja, du hast recht. Also jetzt heute in der Folge, für mich ist es von außen betrachtet eher die Transformation von jemandem, der sehr logikgeprägt war, hin zu jemandem, der jetzt sehr emotionsgeprägt ist. Um es mit ganz kurzen Worten zusammenzufassen. Und ich glaube, dass die Emotionalität schon immer da war, dass nur das wie so ein, das wurde nicht nach außen getragen, das wurde nicht zugelassen, dass da wie so eine Art System war, die das blockiert
Kontrolle.
hat.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Spannende, weil ich glaube, da können sich tatsächlich viele mit identifizieren, auch viele vielleicht Zuhörende mit identifizieren. Und dann wird das natürlich auch wieder sehr spannend beim Zuhören. Na, weil dann ist es irgendwie was, was greifbar für einen selber vielleicht ist. Und vielleicht gibt es ja auch die einen oder anderen, die dann so, ja, sich wiedererkennen oder und was mitnehmen. Das wäre schon schön.
Sehr cool.
Alright. Wollen wir es hier so
Das
stehen
war's.
lassen?
Das können wir total gerne so stehen lassen. Ich habe gerade überlegt, diesen Spannungsbogen nochmal. Wir waren natürlich sind schön durch verschiedenste Themen durch. Aber ich finde es sehr rund gerade. Es fühlt sich gerade gut an, von daher. Was nimmst du heute mit? Ein Satz.
Oh, leider, dass du die Frage nicht gestellt hast. Mein Gott, jetzt macht sie das doch noch mal auf. Oh nein. Ein Satz.
Lass dir.
Hab schon. War gerade. Ja.
Oh, guck mal.
Vielleicht sind die Grenzen, die wir uns in unseren Horizonten setzen, da, um uns zu beschützen. Doch vielleicht nehmen sie uns die Möglichkeit, überhaupt erst Dinge zu erfahren, vor denen wir gar nicht schützenswert gewesen wären. Irgendwie so?
Raum. Ja, eine Grenze. Ja. Oh, das finde ich tatsächlich, das, das fasst richtig schön alles zusammen. Ehrlicherweise, das ist der rote Faden. Wie cool, ne, dass die Grenzen dich logisch beschützen, weil das dein aktueller Horizont ist und dass, wenn du dich darauf einlässt, dass dahinter Raum entsteht, wo du noch gar nicht weißt, wo die Reise hingeht.
Ja, und dass es dann vielleicht doch gar nicht so bedrohlich ist und es gar nichts eigentlich war, wovor du hättest beschützt werden müssen.
Das kannst du dann in der Reflexion wieder herausfinden.
Und da haben wir dann wieder, dass wir das Leben vorwärts leben, ja, aber halt rückwärts verstehen,
yes,
nicht?
Yes.
Genau.
Damit sind wir am Ende von dieser Folge von Gefühlt Gedacht angekommen.
Wenn dich etwas aus dieser Folge berührt hat, wenn du Gedanken, Fragen oder auch Themenwünsche mit uns teilen möchtest, dann schreib uns doch einfach.
Das geht über unsere Mail info@gefühlt-gedacht.de oder über Instagram gefühlt.gedacht. Gefühlt dabei immer mit UE. Wir freuen uns, von dir zu hören.
Und jetzt noch ein Aufruf in eigener Sache.
Wir sind noch ein junger Podcast und freuen uns deshalb riesig über alles, was uns hilft, weiter zu wachsen.
Über Feedback, über Nachrichten, über geteilte Folgen mit all den Personen, die es vielleicht aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis interessieren könnte. Über ein Follow auf Instagram und natürlich auch über eine Bewertung auf der Plattform, auf der du uns hörst.
All das hilft uns dabei, zu wachsen und größer zu werden.
Danke, dass du heute dabei warst. Dass du mitgefühlt, mitgedacht und mitgehört hast. Bis zum nächsten Mal bei Gefühlt Gedacht, deinem Podcast rund um menschliches Erleben.